D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, das wird ein dickes Teil, was wir da durchblättern müssen.
Ein dickes Teil, was wir da durchblättern müssen, sagt eine Niederländerin heute. Das ist die Tagesaufgabe, dicke Teile durchblättern. Heute wird nämlich gewählt dort. Ein neues Parlament und es sind ganz schön viele Parteien mit dabei. Insgesamt 28 Stück muss man sich erstmal durchfuchsen und durchblättern, was sie denn alles so anbieten und dann Kreuzchen setzen. Wie stark sind die Rechtspopulisten in den Niederlanden? Wird der alte der neue Ministerpräsident? Und haben die Niederländer eigentlich Lust zu wählen? Das klären wir heute Abend. Und einmal schön ins Handy pusten und wir wissen gleich, gegen welche Pollen wir allergisch sind. Dominik Evers ist mit dabei.
Hallo.
Das ist eine Vorstellung, die wir gerne hätten bei Pollen-Apps, die uns helfen.
Ja, ist tatsächlich eine Wunschvorstellung, funktioniert so einfach nicht, aber trotzdem gibt es ein paar Apps, die einem als Allergiker das Leben schon so ein bisschen einfacher machen können.
Und das ist auch wieder Zeit, es geht nämlich wieder los mit dem Pollen. Also Pollen und Niederländer, das ist heute unser Angebot in der Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Mein Name ist Thilo Jahn, schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ich habe gerade ja schon gesagt, ich fände das ja eigentlich mal ganz gut, wenn man so das Handy rausnehmen könnte, einmal schön in die Mikrobuchse rein niesen und dann steht auf dem Display, ja, du bist gegen Birke allergisch, also gegen welche Pollen. Gibt's leider nicht, aber wenn wir den Google Play Store zum Beispiel aufmachen, dann gibt's jede Menge Pollen-Apps. Dominik Evers hat sich mal für uns durch die ganzen Apps durchprobiert. Was bringt was?
Na, also keine einzige App auf dem Markt sorgt dafür, dass wir am Ende nicht mehr unter Heuschnupfen leiden. Das muss man sagen. Alle Apps, die damit werben, mit Selbsthypnose oder Akupunktur den Heuschnupfen zu bekämpfen, sind natürlich absoluter Schwachsinn. Aber trotzdem, es gibt auch einige brauchbare App-Helfer für Allergiker unter uns. Erstmal ist wichtig, dass alle Apps quasi auf die gleichen Daten zugreifen. Thomas Dümmel, er ist Meteorologe der FU Berlin.
Es gibt tatsächlich nur zwei Institutionen in Deutschland, die die aufwendigen und teuren Pollenmessungen bzw. Zählungen, müsste man eher sagen, durchführen. Und das ist für den Großraum Berlin, sind wir das vom Institut für Meteorologie der Freien Universität. Und dann für den Rest Deutschlands die Stiftung Polleninformationsdienst. Die macht das eben für die anderen Bundesländer mit ca. 20 Pollenfallen.
Ja, und deswegen bekommen wir in den unterschiedlichen Apps meistens auch nur die gleichen Daten und Informationen.
Wie funktionieren diese Apps genau?
Na, die Apps wollen erstmal auf unseren Standort zugreifen. Für alle die, die da ein bisschen Angst haben und den Datenschutz, die sollten sich das überlegen. Haben die Apps dann einmal den Standort ermittelt, zeigen sie uns dann auch relativ schnell an, wie hoch die Belastung durch Pollen gerade ist. Funktioniert auch gut. Ich habe das heute mal in Köln getestet und tatsächlich haben die Apps alle sehr ähnliche Ergebnisse geliefert, nämlich, dass die Belastung heute gering bis mittelmäßig hoch ist. Die meisten Apps bieten dann auch noch Push-Nachrichten an, die bei besonders starkem Pollenflug warnen und Fragebögen und Selbsttests gibt es auch noch oft. Einen kompletten Allergietest beim Arzt ersetzen die aber natürlich dann auch nicht.
Welche Apps kannst du empfehlen?
Na, erstmal ist auffällig, dass doch hinter einigen Apps die Krankenkassen oder auch die Pharmakonzerne stecken. Die App Husteblume zum Beispiel.
Husteblume, ist serious? Also ist das wirklich der
ja,
Name der
App? Ja, die meinen das ernst. Okay. Die heißt wirklich so. Die ist von der Techniker Krankenkasse und bietet einem an, auch so einen Selbsttest, um zu checken, gegen welche Pollen wir allergisch sind. Außerdem gibt es ein Pollentagebuch und ein Lexikon über verschiedene Allergieauslöser. Aktuelle Polleninformationen gibt es auch dazu. Ziemlich umfangreiche App, ist kostenlos und werbefrei. Sehr ähnlich funktioniert die Pollen-App. Da steckt die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst dahinter. Die bietet außerdem auch noch eine umfangreiche Prognosekarte für die einzelnen Pollenarten. Ist auch übersichtlich, intuitiv. Und die Daten kommen eben direkt von der Quelle. Da steckt also jetzt nicht irgendwie ein Pharmakonzern noch dahinter. Macht einen seriösen Eindruck, die Pollen-App. Wenn wir es ganz simpel wollen, dann kann ich den Pollenflug-Index empfehlen vom Deutschen Wetterdienst. Da gibt es eine einfache Deutschlandkarte, auf der wir die Belastungen sehen. Und theoretisch funktioniert die App auch ohne Standortermittlung. Grafisch eher 90er-Style, aber alle wichtigen Infos gibt es direkt auf einen Blick für alle, was die ein bisschen mehr Wert auf Datenschutz legen.
Gibt es auch irgendwelche Apps, die du absolut nicht empfehlen kannst?
Ja, das sind eigentlich die Apps der Pharmahersteller. Der Pollenradar ist zum Beispiel von Ratiopharm und kommt durchaus mit subtiler Werbung um die Ecke. Die App ist auch im Design des Pharmaherstellers. Am Ende bietet die App aber auch nur die gleichen Daten wie alle anderen auch und ob eine Pollenvorhersage fast eine Woche im Voraus so seriös ist, ich weiß nicht. Gleiches gilt für den Pollenalarm vom Nasenspray-Hersteller LivoCup. Da nervt die Werbung schon direkt, wenn man sie aufmacht. Man merkt auch direkt, dass eben das Ganze keine unabhängige App ist. Also, wenn man sich daran nicht stört, ja, okay, die Ergebnisse waren am Ende auch im Prinzip wieder sehr ähnlich bei diesen Apps.
Also, wir halten fest, Husteblume kann man empfehlen als App. Man kann die Pollen-App empfehlen und die Pollen, den Pollenflugindex vom Deutschen Wetterdienst. Den Heuschnupfen bekämpfen diese Apps nicht, aber sie machen ihn vielleicht ein bisschen erträglicher.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Niederlande wählen heute auf einem Mittwoch, haben wir uns gefragt, warum eigentlich gerade Mittwoch. Das hat zum einen damit zu tun, dass man Rücksicht auf diverse Religionen nimmt. Das Wochenende ist ja da heilig und man nimmt Rücksicht auf die Schulen, die es im Land gibt, denn oft sind die Wahllokale eben in der Schule drin. Und weil Mittwoch niederländische Schüler traditionell am wenigsten Schulstunden haben, ja, und am wenigsten wegfällt, wird dort auf dem Mittwoch gewählt. Doof für die Schüler, ne? Fällt am wenigsten Unterricht weg, aber es ist eben so. Wie wird eigentlich gewählt? Schauen wir uns das doch mal an dieser Stelle. Fragen wir unseren Korrespondenten Thomas Otto. Grüß dich, Thomas.
Hi, grüß dich.
Hohe Wahlbeteiligung, Schlangen vor den Wahllokalen haben wir mitbekommen. Haben die Niederländer richtig Lust auf Wählen?
Danach sieht's aus und bisher ist die Wahlbeteiligung auch ziemlich hoch. 8% über der Wahlbeteiligung im Vergleich zum vergangenen Jahr, wenn wir uns jetzt mal die Zahlen vom Nachmittag anschauen. Und schon bei der vergangenen Wahl kam man ja am Ende auf 75%, also heute könnte durchaus wieder die 80%-Marke geknackt werden. Und das liegt eben nicht nur an dem schönen Wetter, was ja erfahrungsgemäß sich positiv auswirkt auf die Wahlbeteiligung, sondern vor allem gehen heute viele Menschen in die Niederlanden wählen, weil der rechtspopulistische Geert Wilders die Wahl gewinnen könnte. Seine Themen Islam und Migration, die haben ja den Wahlkampf ja geprägt und auch sehr stark polarisiert. Und deshalb sind die Anhänger und Gegner heute gleichermaßen motiviert, ihre Stimme abzugeben.
Wie stehen denn aktuell die Prognosen? Wie groß sind die Chancen, dass Wilders da vielleicht eine erste Amtszeit bekommt als Ministerpräsident oder dass wiederum Rutte seine dritte Amtszeit bekommt?
Ja, Prognosen sind ja immer relativ schwierig. Vor allem haben wir es ja auch bei vergangenen Wahlen, siehe Trump in den USA, gelernt, dass man sich auf Prognosen heutzutage gar nicht mehr verlassen kann. Aber wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, je nach Lesart haben da 4 bis 6 Parteien die Chance, tatsächlich die Wahl zu gewinnen. Das Besondere in den Niederlanden ist eben, da gibt es sehr viele Parteien, auf die sich die Stimmen verteilen. Man hat keine Prozenthürde wie in Deutschland, so eine 5%-Hürde, sowas gibt es dort nicht. Also allein 6 Parteien werden wahrscheinlich so zwischen 10 und 20% der Stimmen jeweils bekommen. Bis zu 14 Parteien könnten ins Parlament einziehen. Also von daher sehen wir schon mal extrem breit aufgefächert das Spektrum. Im Moment nach den Prognosen liegt die konservativ-liberale VVD, das ist eben die Partei vom Regierungschef Mark Rutte, die liegt vorn mit 17% und Geert Wilders PVV mit 14% dahinter. Das sieht jetzt erstmal so danach aus, als hätte Rutte da die besseren Chancen, aber ich lege mich da heute auf gar nichts fest. Also da ist, glaube ich, noch viel möglich, vor allem, weil eben auch viele Wähler noch unentschlossen sind. Man sieht das, heute gab es die Meldung, dass bei der niederländischen Variante des Wahl-O-Mats, wo man sich also informieren kann, darüber, wofür die einzelnen Parteien stehen. Da haben heute pro Stunde allein 40.000 Personen diesen Wahl-O-Mat verwendet. Also ganz viele, die eben doch noch unentschlossen sind.
14 Parteien, hast du gesagt, haben eine Chance, ins Parlament zu kommen. Das ist ja wahnsinnig viel. Wie soll denn da regiert werden?
Ja, also 14 Parteien, ne? Der Wahlzettel, kannst du dir vorstellen, den muss man wirklich mit beiden ausgestreckten Armen vor sich halten, um ihn komplett sehen zu können. Das ist mehr so ein riesengroßes Plakat. Es dürfte sehr, sehr schwierig werden, am Ende eine Koalition zu bilden. Keine der wirklich relevanten Parteien, die jetzt also, sagen wir mal, mehr als 1-2 Plätze im Parlament bekommen, keine dieser Parteien will mit Geert Wilders zusammenarbeiten. Ist also extrem unwahrscheinlich, dass sollte Wilders tatsächlich die stärkste Partei am Ende stellen soll, dass er eine Mehrheit zusammenbekommt, extrem unwahrscheinlich. Aber auch für Mark Rutte dürfte es sehr schwierig werden. Also man rechnet damit, dass er mindestens 4 Parteien braucht, um eine Koalition zu bilden. Im Moment gibt es ja eine Koalition aus 2 Parteien. Das Ganze werden wir uns dann ab 21 Uhr ein bisschen genauer angucken können. Bis dahin geht die Stimmabgabe. Da gibt es dann erste Hochrechnung. Und ja, die ersten Ergebnisse werden für 22 Uhr erwartet. Die Endergebnisse dann wirklich erst in den Morgenstunden. Und dann geht eben die Zahlenspielerei und die Rechnerei los. Wer mit wem und wie kriegt man es hin, irgendwie eine Mehrheit zu bilden?
Jetzt schauen ja ziemlich viele in Europa auf diese Wahl. Auch Frankreich, Deutschland, die Wahlen ein bisschen später im Jahr haben. Nehmen wir mal an, Rutte 1, Wilders 2. Welches Signal, glaubst du, geht denn heute von den Niederlanden in Richtung anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa raus?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was rauskommt, aber ich glaube, ein Signal könnte schon mal sein, dass Geert Wilders hat ja gezeigt, dass seine Themen den Wahlkampf dominiert haben, dass andere Parteien auf den Zug so ein bisschen mit aufgesprungen sind. Selbst Mark Rutte ja auch auf diese Themen mit aufgesprungen ist, Migration, Islam, Muslime in den Niederlanden und wie das Zusammenleben funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was wir da beobachten können, was wir auch in Frankreich sehen und was wir ja auch aus Deutschland kennen von der AfD, die ja eine Zeit lang wirklich allein die politische Agenda bestimmt hat. Und dann müssen wir gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ich denke nicht, dass es ein großes Signal geben wird, dahingehend zu sagen, der Rechtspopulismus in Europa ist jetzt damit irgendwie beseitigt oder dessen Kraft ist irgendwie damit genommen. Ich glaube, es geht vor allem bei der Wahl eher darum, andersrum zu verhindern. Stellen wir uns vor, Geert Wilders Partei würde tatsächlich die stärkste Kraft werden. Das wäre wiederum ein Signal für Marine Le Pen in Frankreich, für die AfD in Deutschland. Und das will man in den Niederlanden natürlich verhindern.
Also bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Thomas Otto war das, unser Korrespondent, mit ersten Prognosen zu dieser Wahl in den Niederlanden. 21 Uhr schließen die Wahllokale und wie es den Niederländern geht. Und vor allem, wie die junge Generation Niederländer sich vorbereitet hat und welche Hoffnungen, welche Ängste sie hat mit dieser Wahl und in Verbindung mit dieser Wahl, das klären wir in der nächsten Stunde hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Radio Wissen ist hier mit der Redaktionskonferenz am Mittwoch. So einen gefälschten Schülerausweis, ne? Sagen wir mal, geschenkt hat vielleicht der ein oder andere auch mal irgendwie gehabt und betrogen. Aber Führerschein, da wird es dann schon ein bisschen herber. Finden wir auch solche gefälschten Führerscheine im Netz? Und ein Mann aus Oldenburg, der dachte sich, gute Idee, kaufe ich, denn ich brauche jetzt einen. Und dieser Mann ist nicht Marco Reus, Dominik. Was war da los?
Nein. Also dem 23-Jährigen wurde der Führerschein entzogen und so hat er sich einfach im Netz einen neuen gekauft bei einem dubiosen Internetanbieter aus Großbritannien. Der Führerschein kam dann tatsächlich auch und ja, zur ganz großen Überraschung des Mannes war der Führerschein natürlich gefälscht. Wer hätte das gedacht? Tja, und was tun in so einer Situation? Der Mann ruft einfach bei der Polizei an, um Anzeige zu erstatten.
Würde ich erstmal sagen, ist jetzt nicht die cleverste Idee gewesen. Wie geht's weiter?
Überhaupt nicht. Der Polizist am Telefon hat den Mann dann erstmal aufgeklärt, dass das Beschaffen von amtlichen Ausweisen über Drittanbieter eine ganz klare Straftat ist. Daraufhin hat der Mann dann einfach schnell aufgelegt. Dummerweise hat er aber nicht irgendwie mit unterdrückter Nummer oder so angerufen, sodass die Polizei dann sehr schnell den Mann identifizieren konnte. Und rausgekommen ist dann auch noch, dass gegen ihn schon zweimal wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt worden war. Ja, bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe.
Das ist eine bittere Pille. Also niemals irgendwas bestellen im Netz, was irgendwie ein gefälschtes Dokument ist, auch keine Bahnkarte oder irgendwelche Studiennachweise, was es da alles so gibt. Und vor allem Augen auf beim Führerscheinkauf.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump, das wissen wir, der hat was gegen illegale Einwanderer in seinem Land. Deshalb sagt er, raus aus den USA. Carlos Slim wirft sich jetzt ihm in den Weg und sagt, so geht's ja auch nicht. Carlos Slim ist Mexikaner und er hat Geld. Er ist Milliardär. Und er will Mexikanern, die in den USA wohnen und keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben, helfen, eine zu bekommen, eine Staatsbürgerschaft. Außerdem will er Mexikanern in den USA zeigen, welche Rechte sie eigentlich dort haben. Dafür hat Slim jetzt eine Stiftung gegründet, die unter anderem auch von der mexikanischen Universität UNAM und der Nationalen Menschenrechtskommission unterzeichnet wurden. Diese Woche. Anne-Kathrin Mellmann ist unsere Korrespondentin in Mexico City. Anne-Kathrin, wie will Slim das genau machen, den Mexikanern zu US-Staatsbürgerschaft helfen?
Es gibt ja Millionen Mexikaner in den USA, die dort leben, seit Jahrzehnten schon. Kinder, die dort als Babys hingekommen sind, inzwischen erwachsen sind und keine Staatsbürgerschaft haben, aber eigentlich alle Voraussetzungen dafür erfüllen, weil sie dort einen ordentlichen Job haben, weil sie ja seit Jahrzehnten Steuern zahlen. Es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Nur tun sich dort die Behörden schwer. Es ist nicht so leicht für diese Leute, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Viele trauen sich auch einfach überhaupt nicht, in diese langwierigen, schwierigen Verfahren einzusteigen, weil sie Angst haben, dass sie dann vielleicht am Ende rausfliegen aus dem Land. Und genau da will Slim ansetzen. Er will sich um die Leute kümmern, die schon eine Aufenthaltserlaubnis haben und eine Arbeitserlaubnis und ihnen nun also zu einer richtigen Staatsbürgerschaft verhelfen. Und das braucht natürlich eine ganze Menge rechtlichen Beistand und vor allen Dingen eben Workshops. Die Leute müssen geschult werden. Was habe ich zu tun? Wie kann ich das anstellen? Carlos Slim, der hat sich da schon vor Jahren eingesetzt, über seine Stiftung eine Internetplattform gegründet. Runde, 2014 war das, auf der man also lernen kann, was da am besten zu tun ist.
Funktioniert das? Ist es ein seriöser Vorschlag, den er da verfolgt, oder geht es ihm nur darum, Trump zu zeigen, so geht's auch nicht?
Ich glaube, das hat Carlos Slim überhaupt gar nicht nötig. Das ist ein absolut seriöser Vorschlag und er hat sich ja auch seriöse Leute mit ins Boot geholt mit seiner Stiftung gemeinsam. Also einmal die UNAM, das ist die größte öffentliche Universität Mexikos, vielleicht sogar die größte Lateinamerikas, und außerdem die Nationale Menschenrechtskommission. Hier sind ja die Behörden und alle eigentlich schon seit Trump im Wahlkampf war sehr, sehr aufgeregt und überlegen sich, wie man den Mexikanern in den USA ohne gültige Papiere und eben auch denen, die Papiere haben, aber noch denen noch die Staatsbürgerschaft fehlt, helfen kann. Also die Konsulate sind da zum Beispiel im Einsatz und Slim, würde ich sagen, greift da jetzt einfach unterstützend ein mit seinem vielen Geld.
Carlos Slim ist jetzt vielen nicht bekannt. Wir wissen jetzt eben, dass er Milliardär ist. Was weiß man noch über ihn und warum macht er das?
Carlos Slim ist der reichste Mexikaner und einer der reichsten Menschen der Welt. Auf der Forbes-Liste steht er immer wieder ganz weit oben unter den ersten drei. Er hat ganz weit verzweigte Geschäfte. In Mexiko macht er hier viel in Telekommunikation zum Beispiel und mit seinen vielen Milliarden eben auch viel Wohltätigkeit. Und ganz interessant bei ihm ist, dass er selber Einwanderungshintergrund hat. Also er ist libanesischstämmig. Es gibt in Mexiko eine sehr große libanesische Community und er ist sozusagen an der Spitze des Ganzen. Vielleicht hat er deswegen ein bisschen mehr Empathie für dieses ganze Thema Einwanderung in den USA. Also er hat sich da in der Vergangenheit schon immer mal wieder hervorgetan, wie gesagt, durch sein Portal, was er 2014 ins Leben gerufen hat. Und eben auch vor kurzem, er ist eigentlich so ein ganz öffentlichkeitsscheuer Mensch, aber er hat kurz nachdem Donald Trump sein Dekret unterzeichnet hat zum Mauerbau in Mexiko, sich gemeldet und eine Pressekonferenz gegeben, was er sonst wirklich nie macht. Und da hat er ganz, ganz klar Position bezogen und die Mexikaner dazu aufgerufen, die Regierung in ihren Verhandlungen mit der neuen US-Regierung zu unterstützen. Also er ist jetzt wirklich an die Öffentlichkeit gegangen, was eher selten ist.
Welche Reaktion gibt es denn jetzt aus den USA darauf, dass Slim jetzt Mexikanern in den USA helfen will?
Die vielen Einwanderer in den USA, also die vielen ohne gültige Papiere, das sind ungefähr 5,5 Millionen Mexikaner, schätzt man so. Und die Aufenthaltserlaubnis haben und denen noch die Staatsbürgerschaft fehlt, das sind so zwischen 3 und 2 Millionen, die sind natürlich total erleichtert über jede Hilfe, die da kommt. Und vor allen Dingen natürlich von solchen Schwergewichten wie Carlos Slim, also die vielen ohne Dokumente, vor allen Dingen ohne gültige Papiere, die fühlen sich total im Stich gelassen, total allein gelassen und haben nun also große Angst, dass eines Tages die Migrationspolizei bei ihnen vor der Tür stehen könnte. Und da ist natürlich auch sowas als Signal ganz wichtig, dass sie nicht alleingelassen sind, Menschen, die sonst überhaupt keine Lobby haben.
Angesichts von Razzien gegen illegale Einwanderer und einer strengen Einwanderungspolitik Trumps plant der mexikanische Milliardär Carlos Slim eine ganz spezielle Form der Hilfe. Er will seinen Landsleuten in den Vereinigten Staaten dabei helfen, die US-Staatsbürgerschaft zu erlangen und ihre Rechte zu wahren. Informationen waren das von unserer Korrespondentin in Mexico City, von Ann-Kathrin Mellmann.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Spinnen. Wenn man mal so eine Spinne aufisst, dann dauert es meistens nicht lange, nur so 2-3 Bissen und dann ist sie weg. Wenn die Spinne uns auffrisst, hat sie ein bisschen länger zu knabbern. Dabei essen Spinnen und Menschen auf dieser Welt im Verhältnis gleich viel. Alle Menschen dieser Welt vertilgen 400 Millionen Tonnen Fleisch und Fisch im Jahr und alle Spinnen dieser Welt essen 400 Millionen Insekten im Jahr. Die Radiowissen-Reporter Martin Krinner hat für uns mal geklärt, warum das so ist.
Sie sitzen im Dunkeln, in Ritzen und Spalten. Sie lauern auf ihre Beute, stellen Fallen auf oder springen sie aus dem Hinterhalt an. Und wenn das Licht angeht, dann wetzen sie quer über den Boden in die nächste Zimmerecke. Spinnen sind flink, haarig, achtbeinig und mies. Und in manchen Gegenden der Welt gibt es unglaublich viele davon.
So Maximalwerte von bis zu 1000 Individuen pro Quadratmeter. Das sind natürlich Ausnahmen, das ist also nicht die Regel, diese hohen Dichten, aber mit zwischen 50 und 100 Individuen kann man schon in vielen Habitaten pro Quadratmeter rechnen.
Und Klaus Birkhofer, Professor für Ökologie an der Uni Cottbus, hat ausgerechnet, wie viele Spinnen es weltweit gibt.
Also wir haben das ja in Biomasse ausgedrückt und wir kommen so auf 25 Millionen Tonnen an Biomasse-Spinnen, also quasi die tatsächlichen Tiere.
Und diese 25 Millionen Tonnen Spinnen, die müssen jetzt ja irgendwas fressen. Pro Jahr, sagt Birkhofer, vertilgen sie 400 bis 800 Millionen Tonnen andere Lebewesen.
Wenn man jetzt mal den unteren Bereich dieser Schätzers nimmt, also so um die 400 Millionen Tonnen, dann liegen wir damit so in etwa bei dem, was die Menschen im Jahr an Fleisch und Fisch weltweit konsumieren. Und das ist schon relativ beeindruckend.
So, und was sagt uns das jetzt? Ist der Mensch doch nicht das gefährlichste Tier der Welt? Machen die Spinnen vielleicht die gleiche oder sogar das Doppelte an Lebewesen platt? Tja, wenn das so wäre, dann könnten wir uns doch jetzt einfach mal entspannt zurücklehnen, das große menschliche Sündenregister aufklappen und schauen, wo wir da sonst noch Konkurrenz kriegen aus dem Reich der niederen Lebewesen. Zum Beispiel beim Thema Faulheit. In der Liste der Todsünden liegt das ja relativ weit vorne. Der Mensch schläft, wenn es gut geht, einmal am Tag 6 bis 8 Stunden. Wer regelmäßig deutlich mehr Zeit im Bett verbringt, den kann man guten Gewissens als faul bezeichnen. Jetzt hat die Universität von Südflorida aber Feuerameisen untersucht und dabei herausgefunden, dass die Königinnen dieser Ameisenart 90 Mal am Tag wegdösen und dabei jeweils 6 Minuten schlafen. Die Feuerameisenarbeiterinnen zieht es sogar 250 Mal am Tag weg. Man stelle sich mal vor, ein Mensch, der 250 Mal am Tag ein Nickerchen halten muss. Also in puncto Faulheit haben die Insekten eindeutig die Nase vorn. Nächste Sünde: Der Mensch ist so furchtbar hinterhältig und gemein. Es gibt aber eine Insektenart, die ist noch viel hinterhältiger als die meisten Menschen. Acanthaspis petax. Zu Deutsch die Raubwanze. In Malaysia macht dieser Käfer Jagd auf Ameisen. Und wenn er seine Opfer gefangen, getötet, ausgeweidet und ausgesaugt hat, dann macht er etwas Unglaubliches. Er klebt sich die ausgesaugten Überreste auf den Rücken. Dutzende davon. Und das Ganze, um sich zu tarnen. Mit den Ameisen auf dem Rücken riecht die Raubwanze nämlich selbst wie eine Ameise und so schleicht sie unerkannt durch den Haufen ihrer Opfer. Wenn das nicht hinterhältig ist, na dann gute Nacht. Es gibt jetzt also noch viele Beispiele von Tieren, die rauben und morden und sich gegenseitig unterdrücken und das noch viel mehr, als der Mensch das üblicherweise tut. Was aber die Spinnen angeht, die fressen zwar mindestens genauso viele Lebewesen wie der Mensch, der Schaden, den sie dabei aber der Umwelt antun, der ist nicht vergleichbar mit dem, was der Mensch macht.
Das Katastrophale am menschlichen Fleischkonsum ist ja, dass wir diese Tiere in Zucht halten, dass wir also Bedingungen schaffen, in denen wir große Mengen an Tieren füttern müssen, in denen wir mit der Gülle und dem Mist umgehen müssen, den diese Tiere produzieren. Und das ist natürlich bei den Spinnen nicht der Fall. Die Spinnen sind Teil eines mehr oder weniger natürlichen Nahrungsnetzes, spielen eine ganz wichtige Rolle und sind quasi davon nicht entkoppelt. Wir Menschen haben uns davon völlig entkoppelt. Wenn wir jetzt immer noch Jäger und Sammler wären, dann wäre das ein ganz anderes Szenario.
Die enormen Mengen an Beutetieren, die Klaus Birkhofer ausgerechnet hat, machen also in erster Linie deutlich, wie nützlich Spinnen für den Menschen sind. Wenn sie nicht da wären, dann müssten wir Tonnen an Moskitos, Tigermücken und CC-Fliegen einzeln mit der Hand erschlagen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Snoop Dogg und Donald Trump haben sich gerade ganz schön gerne. Nicht. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat Rapper Snoop Dogg tatsächlich mal jetzt in seinem Tweet erwähnt und eine Gefängnisstrafe für Snoop Dogg gefordert. Dominik, du hast die Geschichte mal ein bisschen angeschaut für uns. Was ist da los?
Ja, wir müssen von vorne anfangen. Es geht um das Musikvideo zu Snoop Doggs aktuellem Song Lavender. Denn da schießt Snoop Dogg auf einen als Clown geschminkten Mann, der dann doch sehr eindeutig nach Donald Trump aussieht. So klingt der Song. Und bei Minute 3 kommt dann die Szene, um die es geht. Zu hören ist auch der Schuss von einer echten Waffe, auch wenn in dem Video aus der Pistole nur ein Fähnchen rauskommt.
Und was steht auf diesem Fähnchen drauf?
Bang.
Oh, schön. Wie findet der Präsident das Ganze? Gar nicht so richtig lustig, oder?
Überhaupt nicht. Er hat heute getwittert: Könnt ihr euch vorstellen, wie der Aufschrei gewesen wäre, wenn Snoop Dogg, gescheiterte Karriere und so, die Pistole auf Präsident Barack Obama gerichtet und abgefeuert hätte? Gefängnisstrafe. Donald Trump ist nicht der Einzige, der Snoop Dogg dafür kritisiert. Auch die Senatoren Ted Cruz und Marco Rubio haben das Video verurteilt. Trumps Anwalt Michael Cohen hat das Video übrigens als beschämend bezeichnet und gesagt, der Rapper müsse sich beim Präsidenten dafür entschuldigen.
Also wir halten fest, Snoop Dogg und Donald Trump, ziemlich beste Freunde, werden die ganz bestimmt nicht mehr. Aber dafür hat Donald Trump ja auch Kanye West.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hey, darf ich mal ein Foto von mir machen? Und klick, ist das Ding im Netz drin. Das ist die Idee der Blogs von Humans of. Es gibt zum Beispiel Humans of New York. Da sehen wir dann Menschen, die in New York leben. Oder Humans of Amsterdam. Da gibt es dann unterschiedliche Leute fotografiert in Amsterdam. Und immer schön die Geschichte, die hinter diesen Personen steckt, dazugepackt. Deborah Baraut ist die mit der Kamera in der Hand, zumindest in Amsterdam. Sie leitet das Blog Humans of Amsterdam. Ich habe heute mit ihr gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, was ihr die Niederländer denn eigentlich so erzählt haben vor der Wahl oder heute am Wahltag. Ist ja ein ganz besonderer Tag.
Yeah, it's a big day. I think people are really on the one hand worried, I think, but I also feel that people are also a bit optimistic because it's they really appreciate the system of democracy and I feel it's you feel it stronger this time.
Also Deborah glaubt, dass die Leute auf der einen Seite besorgt sind wegen des ungewissen Ausgangs der Wahl, wissen nicht so richtig, was kommt. Andererseits sagt sie, schätzen die Niederländer auch die Demokratie und nutzen deshalb ihre Stimme. Ich wollte von ihr wissen, welche Stimmung sie denn da eigentlich ausgemacht hat, was sie beobachtet hat bei den Menschen, die sie auf der Straße getroffen hat.
What kind of stories did you get from the people concerning this election?
People are more aware of the fact that they can vote and that their vote actually matters. And I do think there's the optimism that I feel around me is that I feel that people are actually very happy that they get to vote, that voting is something we should really appreciate. And it's nice because you see also young people now, they being much more motivated by society. And there's a lot of young leaders that are actually telling the youth, like, okay, you should go out, go vote, because your vote actually really matters, and it can change the way that we lead our country. So you see young people becoming more aware and also becoming more interested, actually, I think, in this election.
Deborah beobachtet, dass die Leute ihre Chance, wählen zu gehen, ernst nehmen, dass sie was verändern wollen. Vor allem die Motivation bei den jungen Leuten, sagt sie, ist sehr hoch. Ich wollte von ihr wissen, was konkret eigentlich die Ängste und die Hoffnung dieser jungen Generation in den Niederlanden sind.
When we look at the young people that you met, what were the fears and what were the hopes of the young people in the Netherlands?
I think, well, I have to say, obviously, I live in Amsterdam, so it's more of a left environment, I think. But I see a lot of people, they just hope that we can stay united, you know, we stay as a one country, but we also stay in Europe because we really benefit from being a part of the European Union. And I think a lot of people are also worried about, you know, maybe there will be like what happened in Britain, you know, so it's very insecure and there are a lot of parties participating this time. Mm-hmm. So it's also very hard to choose because there's so many options.
In Amsterdam, wo Deborah lebt, sind die Leute liberal und vielleicht auch ein bisschen linker von der Gesinnung her, sagt sie. Viele wünschen sich, dass die Niederlande zusammenhalten und auch, dass sie nicht rausgehen aus der Europäischen Union. Trotzdem gibt es diese Unsicherheit. Das wird auch nicht einfacher, weil diese Wahl manchen schwerfällt. Immerhin 28 Parteien stehen da auf dem Wahlzettel drauf.
It is a tough election. 28 parties you have to choose between. Have you already been voting today, Deborah?
No, I will after this conversation. Yeah.
And are you serious about your vote?
Well, now I am, but I have to say it was really hard. Wow, it was such a challenge because so many, when you have so many parties and, you know, most of them, they say something that you agree with, but to actually pick, and I personally, I'm really against the strategic vote. I just think you should vote with your heart and you should vote what you believe in. And because I think otherwise no one actually gets what they want. So I'm going to do exactly the same. I'm just going to vote for what I believe in. And I just believe in a world where we live together and that we can unite and you know, make this country. I mean, this is a great country. I really think so. But I really would like it to stay that way. So I think this is how I vote.
Also Deborah ist nach unserem Gespräch am Nachmittag wählen gegangen. Ist ja nicht leicht gefallen, hat sie gesagt, weil es eben so viele unterschiedliche Parteien diesmal zur Auswahl gab. Aber sie hat auch ganz konkrete Vorstellungen, was sie will. Sie findet die Niederlande eben ein tolles Land und sie möchte, dass die Niederlande vereint bleiben und nicht auseinanderbrechen. Deborah Baraut betreibt das Blog Humans of Amsterdam. Dort fotografiert sie Leute, die in Amsterdam wohnen und ihr ihre Geschichte erzählen. Zeit für Tina Kiesling.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn ihr das nächste Mal eine Spinne seht, dann überlegt es euch nochmal, bevor ihr den Staubsauger rausholt. Ohne Spinnen würden wir nämlich vermutlich von Insekten überrannt. Forscher aus der Schweiz und Schweden haben ausgerechnet, wie viel Beute die Achtbeiner im Jahr verputzen. Im Fachmagazin Science of Nature schreiben sie, 400 bis 800 Millionen Tonnen Kleinsttiere landeten weltweit in Spinnenbäuchen. Zum Vergleich, Menschen essen laut UNO-Angaben im Jahr insgesamt etwa 400 Millionen Tonnen Fleisch und Fisch. Für ihre Veröffentlichung haben die Zoologen Daten früherer Studien zusammengetragen. Daraus haben sie errechnet, wie viele Spinnen es weltweit ungefähr gibt und geschätzt, wie viel Futter diese jährlich brauchen. Dazu haben sie zwei verschiedene Methoden verwendet und beide kamen ungefähr zum gleichen Schluss. Die Forscher schließen daraus, dass Spinnen viel dazu beitragen, das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wenn Hacker euer Smartphone knacken wollen, dann reicht es vielleicht, wenn sie in der Nähe ein bisschen Musik laufen lassen. US-Forscher haben herausgefunden, dass sich smarte Geräte mit Hilfe von Schall kontrollieren lassen. Vorausgesetzt, sie haben Beschleunigungssensoren eingebaut. Die stecken unter anderem in Smartphones und Fitness-Trackern und messen zum Beispiel, wie viele Schritte der Nutzer zurücklegt. Die Computerwissenschaftler haben 20 Sensoren von 5 verschiedenen Herstellern getestet. Bei 15 von ihnen schafften sie es, Daten zu manipulieren, indem sie dem Gerät Töne einer bestimmten Frequenz vorspielten. In ihrem Experiment fügten sie so einem Fitness-Tracker Schritte hinzu und kontrollierten ein Smartphone-gesteuertes Spielzeugauto. Die Forscher warnen aber, dass man die Methode auch für weniger harmlose Zwecke nutzen könnte. Zum Beispiel ließen sich dadurch auch medizinische Geräte wie Herzschrittmacher kontrollieren. In ihrem Paper machen die Forscher Vorschläge, wie Geräte vor Schallattacken geschützt werden können. Aus Angst um ihre Nashörner schneiden Mitarbeiter eines tschechischen Zoos ihren Tieren jetzt die Hörner kurz. Die Sprecherin des Zoos in Dvor, Kralovena Dlabem, sagte dazu, ein Nashorn ohne Horn ist besser als ein totes Nashorn. Damit reagiert der Zoo auf die Ereignisse im Tierpark Thuarie bei Paris. Dort wurde ein Nashorn von Wilderern wegen seines Horns getötet. Auf dem Schwarzmarkt erzielt das Pulver des Horns hohe Preise. Vor 2 Tagen hatte bereits ein belgischer Zoo die Vorsitznahme angekündigt. Insgesamt hat der tschechische Zoo 21 Nashörner. Das Kürzen des Horns sei für die Tiere schmerzfrei, sagte die Sprecherin. Nur einer werde von der Kürzungsaktion verschont. Das älteste Tier, ein 46 Jahre alter Nashornbulle, kürzt sein Horn gern selbst, indem er es sich abwetzt.
Die Radio Wissen.
3 Männer und eine Frau wurden heute verurteilt am Oberlandesgericht München. Die 4 waren Mitglieder der rechtsextremen Old School Society. Das Gericht sah die Gruppe als terroristische Vereinigung an. Es gab Haftstrafen zwischen 3 und 5 Jahren. Thies Maasen hat den Prozess für D-Radio Wissen verfolgt. Abgesehen von den Verurteilten heute, wie groß ist eigentlich diese rechtsextreme Gruppe Old School Society?
Im Großen und Ganzen so an die 30 Mitglieder zu ihrer Hochphase, das war so im Frühjahr 2015. Auf der Anklagebank war jetzt sozusagen die Führungsriege, zum einen der Vizepräsidenten, dem Präsidenten, also den beiden Rädelsführern, dafür sind sie auch verurteilt worden, und der sogenannten Schriftführerin und einem Pressesprecher. Also so war das organisiert, daran hört man auch schon. Es gab ein Statut, das war eigentlich eine sehr durchorganisierte Gruppe.
Was ist das ganz Besondere dieser Gruppe?
Das Besondere dieser Gruppe ist, dass die sich eigentlich kennengelernt haben über das Internet, vor allem über Facebook, und dann sich immer weiter radikalisiert haben. Man hat dann gewechselt zu WhatsApp, schließlich dann noch zu Telegram, also einem anderen Anbieter, wo man noch konspirativer hat agieren können. Und man hat sich immer mehr reingesteigert in Gewaltfantasien und schließlich und endlich, und das war dann der entscheidende Punkt, glaube ich auch, dass sie verurteilt worden sind als terroristische Gruppe. Sie haben dann auch Sprengstoff besorgt, beziehungsweise illegale Böller, und haben darüber diskutiert, diese dann zu Nagelbomben und Ähnlichem umzubauen.
Jetzt haben diese Ermittler richtig gute Arbeit geleistet, kann man sagen, denn die haben monatelang jedes Wort der Chats von dieser Gruppe mitgelesen, und das war dann so aussagekräftig, dass sie zugeschlagen haben, bevor die Gruppe sich eben ein zweites Mal persönlich treffen konnte. Und damit haben sie wohl auch eben einen Anschlag verhindern können. Was haben die Ermittler da genau gelesen?
Also zunächst mal ist der Verfassungsschutz aufmerksam geworden auf diese Facebook-Gruppe. Dort beobachtet man offensichtlich mittlerweile doch intensiver die sozialen Netzwerke, alles, was sich im Netz tut. Und dann, als diese Gruppe sich eben zurückgezogen hat in das Konspirative, da hat das BKA dann einen verdeckten Ermittler auf sie angesetzt. Und der hat dann sozusagen mitgelesen in diesen Chats und hat das dann auch alles abgespeichert. Also die Sicherheitsbehörden, insbesondere der Verfassungsschutz, aber auch die Polizei, haben sich ja im Zusammenhang mit der ganzen NSU-Affäre sehr blamiert. Und so ein bisschen ist die Oldschool Society auch die Möglichkeit für die staatlichen Behörden zu zeigen, wie man es besser machen kann. Auf der anderen Seite sind diese vier Leute, die da heute auf der Anklagebank saßen, dann tatsächlich auch ein anderes Kaliber als der NSU.
Das heißt, man kann jetzt nicht zwangsläufig den nationalsozialistischen Untergrund mit der Oldschool Society vergleichen?
Nein, ganz sicher nicht, denn dazu war der NSU viel zu professionell, muss man schon fast sagen. Die waren viel konspirativer unterwegs, die hatten ein breiteres Unterstützungsnetzwerk. Man muss allerdings sagen, naja, das, was die Old School Society darstellt, das ist vielleicht eher die reale Gefahr des Rechtsterrorismus als der NSU. Also es ist wahrscheinlicher, dass sich wieder so Gruppen zusammenfinden. Und ich meine, das ist jetzt nicht der einzige Prozess hier in München. Es gibt ja im Moment auch den Prozess in Dresden gegen die Gruppe Freital, dass sozusagen sich Leute im Netz radikalisieren, dort gegenseitig aufhetzen und so weiter und dann irgendwann zur Tat schreiten. Das ist wahrscheinlicher als solche wie der NSU, eine Gruppe, die gezielt in den Untergrund geht und dort dann als Killerkommando unterwegs ist.
Und es ist nicht gerade beruhigend, wenn man mitbekommt, dass solche Gruppen auch illegale Böller und Sprengstoff bei sich haben. Die Bundesanwaltschaft hatte höhere Strafen gefordert, die Verteidiger Freispruch. Mit welcher Begründung haben denn die Verteidiger auf Freispruch plädiert?
Die Verteidiger haben vor allem mit der Persönlichkeit ihrer Mandanten argumentiert und gesagt, das sind ja eigentlich gescheiterte Existenzen. Die wären dazu überhaupt nicht in der Lage gewesen. Das hat das Gericht, wie gesagt, anders gesehen. Die haben gesagt, nee, die waren drauf und dran, das doch umzusetzen, was sie da so gesagt haben. Die waren durchaus gefährlich. Also in Zeitungsartikeln war jetzt auch zu lesen von den dümmsten Terroristen. Und ein Verteidiger selbst hat die Angeklagten mit den etwas trotteligen Gebrüder Daltons aus den Lucky Luke Comics verglichen. Und die seien überhaupt nicht ähnlich mit irgendwelchen Terroristen. Selbst mangelnde Intelligenz macht ja nicht direkt ungefährlich. Also auch die können großen Schaden anrichten und können eine große Gefahr darstellen.
Old School Society. Diese rechtsextreme Gruppierung wurde heute am Oberlandesgericht München verurteilt. Drei Männer und eine Frau haben Haftstrafen bekommen von bis zu 5 Jahren. Informationen waren das von unserem Reporter in München, von Thies Maasen, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe. 19.40 Uhr, D-Radio Wissen hier.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Was ist bitteschön mit diesem Zeug? Krebserregend oder nicht? Werden wir dadurch krank, wenn es auf die Felder gesprüht wird? Oder geht nur unsere Natur vor die Hunde? Das Hickhack um die Auswirkungen von Glyphosat, Unkrautvernichtungsmittel, es dauert schon sehr, sehr lange. In die EU muss sich Ende des Jahres eben um eine Verlängerung oder keine Verlängerung dieses Unkrautvernichtungsmittels kümmern. Heute gibt es allerdings eine neue Runde. Es gibt ein neues Gutachten von der Chemikalienagentur ECHA. Über die Ergebnisse habe ich heute mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, dieses neue Gutachten, was sagt das genau aus?
Das ist ein Gutachten der Europäischen Chemikalienagentur und die haben keine Hinweise gefunden oder keine ausreichenden Hinweise auf Krebsgefahren durch Glyphosat. Sie haben das Mittel nicht für unbedenklich erklärt. Es führt zu Augenschäden und es ist wasserschädlich. Das heißt, wenn es in Flüsse und Bäche kommt, dann tötet es da die Lebewesen, die dort vorhanden sind, wenn es in ausreichender Menge ausgebracht wird. Und das ist ein sozusagen gemischtes Urteil, auch wenn die Krebsgefahr das ist, unter der das die ganze Diskussion immer lief. Das Ganze kommt nicht überraschend. Die ECHA hat schon vorher ähnliche Ansichten vertreten und jetzt im Grunde genommen ihre Ansicht in der Frage bekräftigt.
Da hast du aber gerade angesprochen auch, dass Glyphosat natürlich in irgendeiner Art und Weise schädlich für den Menschen ist, aber es kann durchaus auch Umweltgefahren darstellen.
Ja, die Europäische Chemikalienagentur spricht von Augenschäden. Nun muss man das Mittel ja vielleicht nicht in die Augen gelangen lassen. Mhm. Aber es gibt Umweltschäden. Die Europäische Chemikalienagentur verweist auf die Wasserschädlichkeit, das ist bekannt. Aber Umweltverbände, Umweltschützer und auch das Umweltbundesamt zum Beispiel, die haben auch darauf hingewiesen, dass es die Biodiversität ganz massiv schädigt. Und das hat mit der Wirkungsweise dieses Mittels zu tun. Das tötet nahezu alle Pflanzen. Ein paar sind resistent inzwischen. Dann kann nach wenigen Tagen, wenn sich das abgebaut wird, die gewünschte Kultur, also zum Beispiel Mais, Weizen oder irgendwas, ausgebracht werden. Und das führt zu einer Verarmung der Artenvielfalt auf dem Acker. Bienen, Hummeln, Käfer finden keine Nahrung mehr. In der Folge Vögel und es setzt eben eine Verarmung ein. Und die ist sehr schädlich für die Natur, weil das Mittel immerhin fast auf jedem zweiten Acker aufgebracht wird. Ist das keine Kleinigkeit, wo man sagen könnte, okay, dann kann die Natur ja in andere Bereiche ausweiten. Das ist die Hauptkritik eigentlich an der Zulassung, die durch das Gutachten der ECHA gar nicht berührt wird, weil sie dafür nicht zuständig ist.
Bevor wir auf die Reaktion zu diesem Gutachten kommen, klären wir nochmal ganz kurz, es gab ja einen langen Streit darüber, ob jetzt Glyphosat krebserregend ist oder eben nicht. Was ist der letzte Stand? Die WHO hat sich da auch nicht ganz klar ausgedrückt, denn irgendwann hieß es dann mal, nee, Glyphosat ist doch nicht krebserregend für den Mensch. Also gibt es da eine klare Antwort gerade?
Also inzwischen neigt es sich doch sehr stark der Auffassung zu, dass es nicht krebserregend ist. Es war immer die Frage, welche Frage wurde untersucht? Die Fragestellungen unterschieden sich. Die Krebsforschungsagentur, die internationale, hat untersucht, ob es Hinweise darauf gibt, dass es grundsätzlich möglich ist, dass es krebserregend ist, und hat dann gesagt, wahrscheinlich ja. Andere Untersuchungen berücksichtigen konkrete Anwendungen, konkrete Risiken, mit dem Mittel in Kontakt zu kommen und auch die Mengen damit in Kontakt zu kommen, und die sind mehr oder weniger alle zu dem Ergebnis gekommen, nein. Und aus diesen unterschiedlichen Fragestellungen ergibt sich zum Teil auch die Verwirrung.
So, jetzt haben wir dieses neue Gutachten von der Chemikalienagentur ECHA. Gibt es Reaktionen darauf?
Ja, jede Menge. Der Industrieverband Agrar, also die Lobby der Hersteller, freut sich natürlich, und die sagen, das muss jetzt schnell sachgerecht zugelassen werden, damit die Landwirte diesen bewährten Wirkstoff haben. Umweltverbände, BUND zum Beispiel, Greenpeace, aber auch die Grünen sagen, es ist kein Freispruch für dieses Mittel, sprechen sich gegen die Verlängerung aus oder zumindest für ganz, ganz starke Beschränkungen. So ist der Streit im Grunde genommen nicht gelöst, und alle Interessensverbände sind im Grunde der Meinung, die sie auch schon vorher waren, und die Entscheidung muss jetzt die Europäische Union treffen.
Und wie geht es da weiter? Die Europäische Union muss ja bis Ende des Jahres ein Urteil fällen, ob das Glyphosat jetzt zugelassen wird oder nicht. Jetzt dieser neue Schwenk, dieses neue Gutachten mag ja so ein bisschen den Entscheidungsprozess dann beeinflussen?
Ja, das wird den Entscheidungsprozess wahrscheinlich deutlich beeinflussen, weil in der öffentlichen Debatte war das Krebsrisiko die entscheidende Frage. Das heißt, die Befürworter haben jetzt bessere Karten, aber entschieden ist das Ganze noch nicht. Ich finde es spannend, was rauskommt in puncto Anwendungsbeschränkungen. Also zum Beispiel Anwendung kurz vor der Ernte. Das ist üblich in vielen Anwendungen, das Getreide kurz vor der Ernte totzuspritzen, damit es leichter geerntet werden kann. Daher kommen die Rückstände, die man in Brot gefunden hat. Solche Anwendungen muss man ja nicht mitgenehmigen, wenn man möglicherweise oder wahrscheinlich grundsätzlich das Mittel weiter zulassen wird.
Also neue Unruhe auf dem Feld. Glyphosat, der Unkrautvernichter, ist wohl doch nicht krebserregend. Das zeigt neue Studie. Es freut natürlich die Hersteller dieses Zeugs und ärgert die Umweltverbände. Informationen waren das von Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Damit hört die Redaktionskonferenz heute auf. Thilo Jahn und Dominik Evers wünschen noch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder.
Bis morgen.
Bis dahin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.